Antje Vohwinkel, geboren 1964 in Hagen, Westfalen, aufgewachsen in Bielefeld, Studium der Literatur und Musik, Querflöte, Klavier, anschließend Promotion über Collagen im Hörspiel, die Entwicklung einer radiophonen Kunst. Redaktionsvolontariat, ein Jahr Dramaturgin beim SWR ab 1994, eigene Hörspiele, Radiofeature, Klangkomposition und literarische Regie für unterschiedliche Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich möchte mit Ihnen anhand von zwei Features über Ihre Radioarbeit sprechen. 2% Gott, schneidige Helden in Los Angeles, über Schönheitschirurgie im SWR 2007, nominiert für den Prix Italia, und über IQ, HiQ, dumme Kuh, der große Intelligenztest von Antje Vohwinkel im RBB 2003. 2% schneidige Helden in Los Angeles, 2% Gott, schneidige Helden in Los Angeles über Schönheitschirurgie. Wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Warum darüber ein Feature?
Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich bin einfach morgens aufgewacht und habe gedacht, das muss ich machen. Das ist nichts, was länger gegärt hat. Das kam sehr plötzlich. Ich weiß nicht, woher das kam. Das war vielleicht so eine formale Idee, von so einem Roadmovie machen zu wollen. Und dann dachte ich, ja, aber Amerika ist nicht mehr so, wie es eben in früheren Roadmovies war, sondern das ist doch eigentlich jetzt ganz anders und eigentlich wird das Leben doch dominiert von Schönheitsoperationen und man müsste das mal so gegeneinander führen. Also diesen Traum eben, diesen amerikanischen Traum und dann die Realität, die ja auch schon davon letzten Endes bestimmt ist. Vielleicht war auch ein Wunsch, mal wegzukommen von diesen. Ich habe ja gerne diese absurden Themen gehabt, Primzahlen und Slapstick und IQ-Tests. Und ich hatte vielleicht das Gefühl, ich muss jetzt auch mal was gesellschaftlich Relevantes machen. Oder zumindest entfernt für andere Leute auch Relevantes.
Nun ist wahrscheinlich L.A. der Hotspot der Schönheitschirurgie in der Welt. Also wie erinnern Sie sich jetzt 5 Jahre später an diese Welt, in die Sie da eingetaucht sind?
Anders als man vermuten könnte. Also das Klischee ist ja, dass da alle Leute so mit so verzerrten Maskengesichtern rumlaufen und mit so einem erstarrten Lachen. Aber das ist natürlich, dieses Klischee ist längst überholt. Die Schönheitschirurgie hat ja längst auch dazugelernt. Und die Ärzte haben dazugelernt. Und natürlich bin ich vielen Menschen begegnet, von denen ich dann einfach durch diese Recherche wusste, dass sie operiert worden sind, denen ich das aber niemals angesehen hätte. Wo man einfach sagen muss, ja, gut gemacht. Klasse, kann man jetzt nicht, die sehen nicht aus wie Zombies.
Gab es irgendwie ein eigenes Interesse an Schönheitschirurgie? Es gibt ja in dem Stück eine Szene, wo sie da sitzen und dann sagt er ja Eyebrow, also da müsste man vielleicht was machen, aber sonst eigentlich okay. Da habe ich gedacht, aha, na prima.
Nee, ich habe aber damit gespielt. Also ich habe definitiv kein Interesse daran, aber ich habe natürlich damit gespielt, dass mir das ständig unterstellt wurde. Insofern war ich auch die Richtige für diesen Stoff. Weil ich, also als ich das Feature gemacht habe, war ich 41. Das ist definitiv die Zeit in den USA, wo man, also da ist man eigentlich schon überfällig. Also ich war genau in dieser Zeit und dann haben die Ärzte, die ich interviewt habe, haben natürlich, denke ich mal, viele von denen haben gedacht, dass ich vielleicht sogar das Interview nur vorschiebe, um schon mal so mich ranzufühlen oder so, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall gehörte ich definitiv zur Zielgruppe dieser ganzen Chirurgen. Und die sind auch deswegen überhaupt nie, glaube ich, auf die Idee gekommen, dass ich das kritisch sehen könnte. Und deswegen waren die auch alle so offen. Also manchmal ist das eben auch wichtig im Feature, was man selbst für eine Rolle hat oder was man verkörpert. Und da für das Thema war ich in dem Alter und in der Situation war ich einfach richtig. Das hätten die einen älteren Mann gegenüber vielleicht so nie, hätten sie sich vielleicht nicht ganz so offen gezeigt, denke ich mal. Wobei das aber insgesamt in den USA einfach anders gesehen wird, das Thema, als hier.
Was waren das Radiophon für eine Herausforderung?
Die Herausforderung in den USA bei vielen Interviews, das kennen sicher ganz viele meiner Kollegen, besteht ja meistens darin, irgendwie die Klimaanlage abzuschalten. Und in Los Angeles im Sommer ganz besonders.
Aber war das die eigentliche Herausforderung? Ich meine, das klingt sehr technisch und schlicht.
Ja, naja, also wie gesagt, ich hatte es leicht mit den Interviewpartnern, weil die eben mich als, also ich bin keine gute Schauspielerin, aber die Rolle der naiven Blonden da, die konnte ich da doch hinkriegen. Und die haben einerseits eben sozusagen gedacht, dass ich mich einfach dafür interessiere, weil ich vielleicht selbst was mich operieren lassen will. Und zum anderen habe ich ja gesagt, dass ich fürs öffentliche Radio in Deutschland arbeite. Das hat da ein hohes Ansehen und die schreiben sich ja selbst immer diese ganzen Interviewtermine, die sie haben. Die sind ja alle in den Medien vertreten und die schreiben sich das alle auf ihre Homepage. Und wenn die da statt, ich weiß nicht, wie irgendwelcher lokaler Fernsehstationen auch mal German National Public Radio da drauf schreiben können, dann ist das für die einfach auch ein kleiner Publicity-Gag und schon deswegen war das eigentlich einfach. Also ich habe da auch kaum Termine abgemacht, das habe ich im Vorfeld, habe ich glaube ich mal ein paar E-Mails geschrieben. Totaler Quatsch, ich bin einfach zu den in die Praxen gelaufen, habe gefragt, ob die Zeit hätten so und dann haben sie meistens natürlich gesagt, dass sie keine Zeit hätten, weil sie natürlich wichtig sind und immer zu tun haben, aber wenn ich dann erstmal drin saß, hatten sie überraschend viel Zeit.
Was mir aufgefallen ist, vor allen Dingen dreierlei. Schnelle Schnitte und Ortswechsel und dennoch lang genug an einem Ort, solange es an dem Relevantes zu entdecken gibt. Also eine schöne Dynamik im Wechsel von schnell und retardierend, langsamer, wenn es nachdenklicher wird. Understatement, also der zweite Punkt als Methode. Die Erzählerin, sie sprechen durchgehend im neutralen Reporter-Tonfall. Gerade die erstaunlichsten, oft auch schockierendsten Sätze werden en passant wie nebenbei gesagt. So zum Beispiel, wenn Mary, die Angestellte in Dr. Rays Praxis, bei Minute 15:15 sagt, I'm not going to age if I don't have to. Oder der After-All-Immobilienmakler Michael, der alles schon hinter sich hat, was an Schönheitschirurgie möglich ist, lässt mal kurz einen Satz fallen, die Schwerkraft ist unser Feind. Und drittens die Präzision der Beschreibung, etwa der Gesichter oder der Erscheinung der Protagonisten, aber auch des dreckaufleckenden Staubsaugerreporters. Ist das der Antje-Vohwinkel-Stil? Ich meine, also sozusagen dieses Understatement, dieses coole, reporterhafte, wo es in Wirklichkeit um Dinge geht, die einen auch unheimlich aufregen oder nerven können. Also ich frage mich so ein bisschen, gibt es, wenn man dieses Stück hört, etwas, wo man sagen kann, das ist Vohwinkelstil oder da ist eine Wiedererkennbarkeit irgendwie dran festzumachen?
Ja, das schmeichelt mir natürlich und das haben auch schon durchaus öfter mal Leute gesagt. Ja, das freut mich. Also mich freut aber noch mehr, wenn ich höre, sie haben sich aufgeregt und sie haben bestimmte Sachen haben sie wütend gemacht, obwohl ich eben die ganze Zeit cool geblieben bin. Also das ist natürlich mein Anliegen, durch Präzision der Beschreibung dem Hörer die Möglichkeit zu geben, eine eigene Erfahrung zu machen. Und wenn dann die Aufregung kommt, obwohl ich sie nicht vorgemacht habe, dann ist das, was ich gerne erreichen wollte.
Also es ist ja auch ein Konflikt. Man erlebt da eine Welt, die für mich was sehr Surreales hat und bleibt cool. No problem?
Ja, Disziplin. Vielleicht ist das eine Art von Disziplin, dass man da immer wieder auch reduzieren muss. Aber ich glaube, das kommt letzten Endes auch aus einer eigenen Erfahrung, also mit anderen Texten. Ich reagiere einfach allergisch darauf, wenn andere Leute mich in ihren Texten, also mir etwas vormachen wollen oder jetzt drastisch gesagt manipulieren wollen oder mir ihre Erfahrung aufdrücken wollen oder so. Ich reagiere allergisch darauf und ich nehme quasi meine eigene Allergie zum Anlass, mich möglichst selbst immer wieder zu disziplinieren und darauf zu verzichten.
Ich würde mal ein Stück zuspielen wollen, von dem ich denke, das viel sagt über die Machart. Keep right ahead and then right turn.
Amerika, 21 Uhr. Millionen Amerikaner sitzen vor dem Fernseher und sehen Nip Tuck, Amerikas zurzeit beliebteste Fernsehsoap über zwei befreundete Schönheitschirurgen. An diesem Abend fragt eine Prostituierte Chris, einen der beiden Helden.
Na komm schon, Baby, wieso kriegst du keinen hoch?
Weil der irgendein Stümper im Gesicht rumgeschnippelt hat und deine Titten nach Sonderangebot aussehen.
Chris stößt die Prostituierte weg.
Hier ist meine Visitenkarte. Aussehen willst wie eine Frau und nicht wie Frankensteins Braut, ruf mich an.
Schnitt. Zwischenteil, in dem man sieht, wie eine menschliche Bauchdecke aufgeschlitzt wird. Dazu Johann Strauß-Walzer.
Frauen mit Brustimplantaten,
sagt etwas später Sean, sein Kollege, der Moralist,
haben eine dreimal höhere Selbstmordrate als die ohne.
Tatsächlich ist ein Forscherteam kürzlich rein zufällig auf diesen Zusammenhang gestoßen. Und rein zufällig nimmt sich im Fernsehen wenig später eine Patientin der beiden Helden das Leben.
Du bist Arzt, Shaw,
sagt jetzt Chris zu seinem Kollegen.
Und nicht Gott.
In half of a mile, keep right.
Eine von Millionen Zuschauern ist Susie. Als ich zurückkomme, liegt sie auf dem Sofa und versucht immer noch einen neuen Kühlschrank zu organisieren.
Also das sind wirklich knapp anderthalb Minuten, was wir da hören, sind kurze Informationen über eine Fernsehshow, Musik, das Autonavigationssystem, drei Ausschnitte aus der Show, Kurzreportage zu der Show, Hinweise auf ein Forschungsergebnis und ein Eindruck von dem, was die Vermieterin der Protagonistin Susie beschäftigt. Die Vermieterin der Protagonistin, nämlich, die Sie sind. 9 Elemente in knapp anderthalb Minuten der 54 Feature-Minuten. Ist das die sozusagen das Konstruktionsgeheimnis dieses Features, diese Dichte?
Also mir kam es jetzt auch sehr dicht vor, als ich es jetzt gehört habe mit dem langen Abstand. Also Konstruktionsgeheimnis, ich weiß nicht, ich glaube, was ich immer wieder versuche und wo ich manchmal vielleicht die Hörer auch überstrapaziere, ist so eine Engführung eben zwischen verschiedenen Ebenen, weil eigentlich immer alles mit allem zu tun hat. Und in diesem Feature geht es ja vordergründig erstmal um Schönheitschirurgie, aber mir ging es letzten Endes auch immer quasi darum, vielleicht so eine Art von Beschreibung des American Dream oder Entlarvung des American Dream, der für mich eben immer so ein Traum von der technischen Machbarkeit ist, der sich eben in ganz vielen verschiedenen Details zeigt, nicht nur in der Schönheitschirurgie, sondern auch in dieser Essenszubereitung oft mit 40 verschiedenen Soßen im Kühlschrank oder dem Staubsauger, der rumwuselt. Also dieser Traum von der technischen Machbarkeit, der hat sich für mich in diesen Wochen, in denen ich da unterwegs war, fast überall gezeigt, eben auch gerade beim Essen auch. Also es fängt ja schon im Flugzeug damit an, was die Leute essen, und irgendwann erfährt man dann ja auch, dass die Chirurgen einfach essen, was sie wollen und sich dann und das Fett wieder absaugen lassen. Also weil es geht, weil es technisch machbar ist. Also immer dieser Glaube, dass wenn etwas technisch machbar ist, dass das die Lösung ist. Also diese Suche, letzten Endes immer die Suche nach der Abkürzung, glaube ich.
Das ist ja ein Metathema, was sich durchzieht auf ganz vielen Ebenen. Wir kommen da nochmal an zwei andere Stellen. Und es wird aber nie explizit. Mhm. Das, denke ich, ist durchaus auch dramaturgisch ganz bewusst so, dass also jetzt nicht mit jemandem da reflektiert wird über American Way of Life und die Machbarkeit von allem. Sondern es wird einfach vorgeführt, so ist es.
Ja, ich habe das Feature auch mal zurückbekommen, eben mit dem Kommentar, das sei nicht informativ genug. Und natürlich ist es nicht besonders informativ in Bezug auf Schönheitschirurgie im Sinne von, wie viel kostet jetzt ein Facelifting oder wie viele Leute machen es, so die üblichen Zahlen. Darum ging es mir ja eben gar nicht. Für mich liegt die Information ja überall zwischen den Zeilen. Und wie gesagt, ist es für mich vielleicht die ganze Schönheitschirurgie eher eben auch ein Indiz eben für so eine Lebenshaltung, die sich in ganz vielen Bereichen zeigt. Und ich will aber nicht dann, ich will nicht dahergehen und sagen, ja, jetzt guckt euch mal an, was das eigentlich ist, American Way of Life oder so. Ich will einfach meine Erfahrung, und natürlich hatte ich dann quasi so eine bestimmte Art von Blick auch auf die Dinge und für das so zusammen und für das eng quasi, so bestimmte verschiedene Stränge. Und dann hört es jemand vielleicht raus oder nicht. Und ich kann es nicht erzwingen. Also wenn jemand meint, es ist nicht informativ genug über Schönheitschirurgie, dann ja.
Ich möchte nochmal sagen, einen dieser Sätze en passant, wo man auch sagen könnte, darüber könnte man jetzt eigentlich gründlicher reflektieren, aber es wird einfach so gesagt.
All you're doing is take the years away.
Das löst so einen Satz vielleicht aus. Ich meine, wie ist der da hingekommen? Also wenn ich mir so vorstelle, Ihre Arbeitsweise, da gibt es also bestimmte Schnipsel und Sie schreiben sich das auf Zettel und dann wird das dramaturgisch zugeordnet. Oder wie kann man sich das vorstellen? Also dieser Satz an dieser Stelle.
Klar, dieser Satz ist eigentlich der Wahnsinn. Also der wirkt so, so wie die den sagt. Also sie sagt ja wirklich, mach doch gar nichts. Und das klingt auch so, wenn man, ja, ach, das ist auch gar nichts dabei, und es klingt so natürlich quasi, sie will ja nur ein paar Jahre wegnehmen. Letzten Endes ist das ja meine Ansicht über das Leben, dass man eben die Veränderung auch akzeptieren. Was sie sagen will, ist ja, ich will gar nicht besonders schön oder besonders jung aussehen, ich will einfach nur wieder so aussehen, wie ich früher ausgesehen habe. Aber das ist es ja gerade. Also Menschen verändern sich nun mal, wenn sie älter werden, und es ist natürlich für jeden schwierig, das zu akzeptieren, wie sich das Aussehen verändert, und zu sagen, ich wollte doch nichts anderes als wieder so aussehen wie früher. Das ist so verrückt, weil in diesem nichts anderes, also das wird so klein, also so minimiert, und in Wirklichkeit ist es alles. Also es ist, also der Widerstand gegen das Leben, der sich letzten Endes darin ausdrückt, der wird ja völlig quasi in diesem Satz so versteckt weggeredet.
Also mir scheint das fast wie ein, naja, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen schlicht, aber Rezept auch zu sein, dass solche starken Sätze da einfach so gesagt werden und eben an keiner Stelle kommentiert oder an keiner Stelle auf die Metaebene gegangen werden.
Ja, ich will aber auch nicht, also da bin ich fast noch am Zweifeln, ob das nicht noch weniger hätte machen sollen, weil es ist natürlich das Allereinfachste der Welt, sich lustig zu machen oder zu erheben über Leute, die irgendwelche Schönheitsoperationen haben machen lassen. Das habe ich ganz schnell gemerkt. Und das fand ich so billig dann. Und ich habe gedacht, das ist so ein Quatsch. Also meine Güte, also ich bin ganz gut weggekommen sozusagen dabei im Leben. Ich habe keine krumme Nase oder irgendwelche wahnsinnig auffälligen Körperteile. Und man kann das doch überhaupt nicht beurteilen, wie sich Menschen fühlen, die eben jahrelang mit einer krummen Nase oder ich weiß nicht was für Nachteilen rumlaufen müssen. Oder auch, ich meine, das Verrückte war ja, dass natürlich die Praxen voll sitzen eigentlich mit schönen Leuten und nicht mit den hässlichen Leuten. Das ist auch noch eine Erkenntnis. Aber gut, wie kommen die zu dieser Körperwahrnehmung? Also sich darüber zu erheben, ist total billig. Bei den meisten funktioniert es ja auch sogar, dass die durch die Operation glücklicher werden hinter uns, selbstbewusster. Und deswegen sagen die Chirurgen ja auch, wir sind Psychologen mit dem Messer. Also we are psychologists with knives. Das darf man nicht unterschätzen. Das funktioniert auch in vielen Fällen. Und ich wollte mich überhaupt nicht über diese Leute erheben. Also was ich nur zu bedenken geben will, ist quasi das etwas, was für den Einzelnen im Grunde oft sogar funktioniert. Also wo man gar nichts sagen kann. Das Ergebnis ist sozusagen ästhetisch gut. Die sehen nicht aus wie Zombies. Das wird natürlich gemacht. Man kann da gar nichts sagen. Wir würden das alle auf der Straße überhaupt nicht erkennen. Die gehen glücklicher und selbstbewusster durchs Leben. Da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, aber es ist natürlich etwas, was die Gesellschaft insgesamt auf einen ganz anderen Weg bringt, weil das natürlich auch etwas ist, was sich nur einige wenige leisten können. Und da spielen ja enorme Geldsummen eine Rolle. Und das ist eben dieser Widerspruch, der bei ganz vielen Dingen eine Rolle spielt. Bei ganz anderen Themen, auch Korruption oder so. Im einzelnen Fall wird immer ein Problem gelöst, aber die Gesellschaft als Ganzes leidet darunter. Und das ist, glaube ich, eben bei Schönheitschirurgie auch so ein Ding. Also es ist den Einzelnen oft wirklich geholfen, aber insgesamt setzt es uns ja alle viel mehr unter Druck.
Dieses strikte sich enthalten, ne? Also wie Sie am Anfang auch gesagt haben, ich will ja nicht irgendwie Leute manipulieren mit meinen Gefühlen oder auch meinen Haltungen oder Einstellungen zu dem Problem. Worüber wir jetzt gesprochen haben, das klingt so, ich habe ja doch eine Haltung oder eine Meinung dazu, aber wenn da einfach der Satz steht, man macht eigentlich nichts anderes, als Jahre wegzunehmen, und der bleibt da so unkommentiert, dann kann jeder seine Assoziation dazu entwickeln.
Ja.
Das ist die Kraft, denke ich. Mhm. Es gibt aber noch so ein anderes Mittel, glaube ich, nicht explizit zu werden und eine Offenheit zu schaffen in der Wahrnehmung dieses Themas. Und da möchte ich zwei meiner Lieblingsszenen einspielen.
Left turn ahead.
Silver Lake, Riverside Drive, Warner Brothers Außenstudios.
Ron, Touristenführer für die Warner Brothers Filmstudios, fährt eine kleine Besuchergruppe auf einem Elektrowagen durch die Außenkulissen. An einer künstlichen New York-Fassade stoppt er den Wagen und grüßt Ted, einen Arbeiter. Ted bearbeitet mit verschiedenen Flüssigkeiten und Farben eine Ladenattrappe. »Hey Ted, erzähl uns, was du gerade machst«, ruft Ron. »Naja, wir tun alles, was wir können, damit die Fassaden alt und echt aussehen.«
Erste Szene. Zweite Szene.
Ich gehe mit Susie ins Kino.
9500 Culver Boulevard, Culver Plaza, Kino Nummer 5.
Nicolas Cage stürmt als Feuerwehrmann John McLaughlin das einstürzende World Trade Center. Er trägt einen Schnurrbart, was Susie nicht gefällt, aber er sieht damit authentischer aus. Nachdem er mehrere Tage in den Trümmern überlebt hat, wird er verletzt von den Helfern geborgen. Sein Anzug ist zerrissen, das Gesicht müde und vollkommen verdreckt. Dann macht er den Mund auf und das Weiß seiner Zähne leuchtet wie ein Glühwurm in der dunklen, grauen Aschewolke.
Ich würde gerne Ihren Kommentar zu diesen beiden Szenen hören.
Den ich mir da mit all meiner Disziplin in dem Feature erspart habe. Den soll ich jetzt sagen.
Ich bitte darum.
Naja, ich glaube, die Szene in dem Filmstudio, die zeigt eben, also wenn so viel Geld da rein investiert wird, dass die Fassaden alt und echt aussehen, das zeigt doch, dass es eine große Sehnsucht nach Authentizität eben in den Menschen und sogar in Hollywood auch gibt. Das ist eine große Sehnsucht eben nach dem echten, alten, abgewrackten. Die ist ja anscheinend doch irgendwie da. Und auch wenn in Filmszenen, wo Nicolas Cage da aus dem Royal Trade Center kommt, wenn die sich so viel Mühe geben, es quasi eigentlich echt aussehen zu lassen und dann in dem Moment, wo der den Mund aufmacht, kommt quasi wieder die andere Seite aus Versehen raus. Da hat jemand wirklich einfach nicht aufgepasst. Das ist, für mich ist es einfach ein technischer Fehler da. Da hätte man einfach ein bisschen Asche auf die Szene machen müssen. Also, und dann plötzlich in dem Moment merkt man eben diesen Widerspruch, ja, dass dann eben mit aller Kunst im Kino das Authentische inszeniert wird und dann hat aber der Schauspieler selbst steht eben wiederum für diese andere Seite, für diese Sehnsucht nach Perfektion eben und nach dem Glatten. Und
also in der Kinoszenerie und in der Szenerie, wo Fassaden alt gemacht werden, spiegelt sich das ganze Thema nochmal, aber es bleibt sozusagen wie eine Metapher da stehen.
Ja.
Ich würde aber ganz gerne über die Art, wie so ein Feature entsteht, also wie arbeiten Sie daran? Kommt das stärker vom Klang her? Sie hören immer wieder sowohl den Sprachklang als auch vielleicht atmosphärische Klänge, die Sie aufgenommen haben. Und so entsteht es? Oder gibt es stärker das Moment, also das Schöpferische, was angestoßen wird, kommt stärker vom Geschriebenen her.
Also ich habe einen ganz komischen Impuls, vielleicht den kann ich auch sehr schwer fassen, aber ich suche, glaube ich, von Anfang an nach Rhythmus auch. Also ich suche danach, ob das Thema selbst schon irgendwie einen Rhythmus hat. Und hier hat es vielleicht einen Rhythmus des Roadmovies, also diese Stationen. Und bei IQ HiQ hatte es auch einen Rhythmus. Also es gibt irgendwie was, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Material, was nicht nur narrativ ist oder wo die Narration irgendwie so in einer Weise gebrochen ist. Also dass ich Versatzstücke herstellen kann oder kleinere Stücke, mit denen ich spielen kann. Also die es mir erlauben, das auch in eine Art von Dramaturgie zu bringen. Also es war ja vorhin schon erwähnt, dieser Wechsel von längeren und kürzeren. Und das ist mir sehr wichtig. Also da habe ich großen Ehrgeiz, glaube ich auch. Weil ich habe schon auch so viele Feature gehört, wo ich finde, oh, ist das ein tolles Thema. Und trotzdem habe ich mich dabei ertappt, wie ich nicht mehr zugehört habe. Weil die Sprecher so monoton waren oder weil der Rhythmus eben immer gleich war. Und natürlich höre ich Feature auch, wie viele andere Leute, übers Küchenradio oft oder beim Koch. Und wenn man dann nicht gekitzelt wird, auch ein bisschen vom Sound oder wenn der Rhythmus nicht auch wieder Überraschungen hat, dann ist man, obwohl das Thema so toll ist, kann man abdriften. Und das ist mir irgendwie von Anfang an wichtig. Also nicht nur, um irgendwie wieder immer eine neue Spannung zu schaffen, sondern vielleicht auch, um nicht ganz einer Story so zu verfallen oder also um so ein Material irgendwie so formbar zu halten, sozusagen in kleinen Bausteinen und um dann eben auch diese Engführung hinzukriegen, also um verschiedene Themenstränge so miteinander zu verknüpfen. Also um darin dann auch wieder meine Sichtweise zu zeigen. Also ich glaube, mir fällt das schwer, so eine Geschichte von A bis Z zu erzählen. Ich weiß nicht warum. Also genau, da wird dann der Hörer sehr an der Hand genommen oder ich selbst fühle mich vielleicht an die Hand genommen. Also
ja. Also wenn ich mir vorstelle, ist das Material, was sozusagen in Pro Tools Frequenzen sichtbar ist, oder ist das Material, was geschrieben da liegt, oder haben Sie auf dem Boden, verteilen sich die Zettel mit den verschiedenen Szenen, die dann zusammengeschoben
werden? Ich arbeite vollkommen chaotisch eigentlich. Ich schreibe erstmal alles irgendwie so hin und mein größtes Problem ist dann immer das Kürzen. Ja, diese Materialfülle oder diese Themenstränge, das ist für mich die größte Schwierigkeit, mich da dann zu disziplinieren und bei dieser Engführung aufzupassen, dass man da auch vielleicht noch folgen kann. Also.
Aber ich meine, wie passiert das mit Papier oder mit...
Also ich habe ganz früher, in den allerersten Anfängen habe ich O-Töne transkribiert und habe dann das Manuskript mit diesen transkribierten O-Tönen geschrieben und das ging überhaupt nicht. Das geht total schief. Mittlerweile mache ich das einfach so, ich lade die in Pro Tools ein und beschrifte relativ kleine Sequenzen dann immer einfach in Pro Tools, gebe denen eben so einen kleinen Titel, schreibe aber nicht den ganzen Text auf und manchmal mache ich es dann sogar so. Ich habe dann unendlich lange Listen an der Seite in dieser sogenannten Regions List und dann mache ich davon Bildschirmfotos und druck das nochmal aus. Dann habe ich da ein bisschen mehr Übersicht, aber letzten Endes geht es dann mehr nach dem Hören, ne? Und nicht nach dem Text in dem O-Ton. Das funktioniert oft eben nicht.
Aber diese kleinen Markierungen reichen aus, um sich zu erinnern, was da gesagt ist. Und wenn da so ein Kernsatz ist, dann...
Also wenn ich die beschrifte, dann habe ich ja quasi diese Subthemen quasi schon im Kopf. Und dann weiß ich auch manchmal, in einem O-Ton ist da manchmal so ein Satz oder irgendwie sowas ist dann wichtig, passt dann eben zu einem anderen O-Ton, weil da ein ähnliches Wort benutzt wird oder so. Das habe ich dann aber beim Durchhören schon im Kopf.
Ja, spannend. Was ist gelernt worden? Was habe ich bei der Produktion neu verstanden, neu gelernt? Gibt es was, was Sie gelernt haben?
Oh Gott, das ist so lange her. Ich muss mich da...
Das ist 5 Jahre, ja.
Bei 2% Gott, was habe ich da gelernt? Ja, ich habe tatsächlich gelernt. Also ich bin, glaube ich, mit der Annahme auch losgefahren, dass Schönheitschirurgie viel mehr damit zu tun hat, mit dem Wunsch für andere attraktiv zu sein, also viel mehr für seinen engeren Freundeskreis oder den Partner, also den Liebespartner, dass dahinter der Wunsch steckt, für den oder die attraktiv zu sein. Und das ist in Amerika, glaube ich, weitestgehend überhaupt nicht der Fall, sondern die lassen sich aus Geschäftsgründen operieren. Also weil die wissen, dass Aussehen einfach in jeglichem Geschäftsbereich Vorteile bringt. Und für die ist ja Nacktheit sowieso so ein Problem. Also ein Chirurg hat ja auch erzählt, dass die Europäer sich viel mehr eben für die Narben interessieren, weil die sich sowieso viel öfter nackt zeigen, auch im Schwimmbad oder so.
Aber gut, das ist ja nun alles sozusagen inhaltlich über Schönheitschirurgie. Ja. Ich meine jetzt mehr
so, technisch über
vom
Feature.
Machen, vom Feature herstellen.
Was also vielleicht lerne ich jetzt gerade in diesem Moment was, wenn ich das wieder höre, dann merke ich doch die Überforderung da auch. Also ich finde das jetzt selbst fast auch ein bisschen zu dicht. Ich denke da, also das ist vielleicht was, was ich immer mehr lerne, wie wichtig eben Pausen sind und dass man auch, wenn man selbst schon so eine Erkenntnis hatte, dass die aber doch ein bisschen Zeit braucht vielleicht auch. Man kann das nicht in einer Sekunde oder wenn dann schon sofort wieder ein anderes akustisches Signal kommt. Das kommt mir jetzt auch schnell vor.
Gut, IQ, HiQ, Dumoku ist ein ganz anderes Stück und man fragt sich, mein Gott, was interessiert Sie an Intelligenztesten? Da wird ja auch durchbuchstabiert von Buch zu Buch, welche Intelligenztests da publiziert werden. Das Endergebnis ist, ja, Intelligenz lässt sich so sicherlich nicht messen. Was ist denn da das Interesse dran? Also man weiß eine ganze Zeit nicht, ist es nur ein absurdes Thema oder ist es eine Auseinandersetzung? Und scheinbar hat man immer wieder den Eindruck, es ist doch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Seriosität von Intelligenztests.
Ja, also Intelligenz war sicher nicht das Thema. Intelligenztests sind auch nur bedingt das Thema. Das eigentliche Thema ist ja die Bereitschaft, Intelligenztests ständig mitzumachen. Und warum macht man das?
Und da lässt uns aber dann die Autorin auch relativ alleine, weil wir eigentlich nicht mitkriegen, welche gesellschaftliche Relevanz Intelligenztests tatsächlich haben. Von daher denke ich wieder, es ist doch ein surreales Stück. Also, okay, wir nehmen mal nur diesen Anfang.
Welches Wort passt nicht zu den anderen?
A. Pfirsich. B. Petersilie. C. Pampelmuse. D. Avocado.
Sie haben 20 Sekunden Zeit.
Da führt man ja irgendwie, denkt man, was soll denn das jetzt? Das ist ja vollkommen absurd, diese Fragen, oder?
Auf einmal findet man sie absurd, ja, wenn man im Radio damit konfrontiert wird. Aber wie oft hat man das schon irgendwie in Zeitschriften oder, ich weiß nicht, Fernsehquiz oder ich weiß nicht, wie oft, wir kennen das doch alle. Wie oft hat man das schon mitgemacht? Für mich ist das ja nur ein Indiz und das wollte ich eben anfangen. Das ist vielleicht das Problem und gleichzeitig die Qualität meiner Stücke. Walter Filz hat das auch irgendwo mal beschrieben. Ich nehme alles so als Indiz für etwas und spreche das nicht aus, wofür es ein Indiz ist, glaube ich. Und für mich ist eben diese Bereitschaft, diese Intelligenztests an allen möglichen Stellen mitzumachen und an das Ergebnis zu glauben, ist eben ein Indiz auch für so eine gewisse Gefolgsbereitschaft. Ja, nennen wir es mal Gefolgsbereitschaft, so. Bisschen gutgläubige Gefolgsbereitschaft, die mir manchmal suspekt ist.
Also die Leute machen das massenhaft mit, geben zum Teil ordentlich Geld dafür aus und das Ergebnis, was sie letztlich davon haben, ist fragwürdig. Aber diese Gefolgsbereitschaft wird ja auch sagen wir, nicht explizit thematisiert, sondern das ist sozusagen ein Subtext, der da dauernd mitläuft. Mhm. Wodurch wird der eigentlich charakterisiert? Also weil in dem Stück ja anders als bei, meinem Eindruck nach jedenfalls, anders bei 2% Gott spielt die Musik und ich glaube, es ist weitestgehend eigene Musik, selbst komponierte Musik, eine große Rolle.
Ja, das ist auch eben wieder das Interesse an Rhythmus. Tempo anziehen, Tempo nachgeben, also so auf die Weise den Hörer auch dranhalten.
Ich würde gerne mal da auch ein Stückchen spielen. Vielleicht kann man in dem Zusammenhang dann darüber sprechen, welche Rolle die Musik da tatsächlich spielt.
Sie wollen es also wissen. Sie haben es noch nicht oft genug getan, obwohl die ganze Welt voll davon ist. Intelligenztests in der Schule, im Fernsehen, im Taschenbuch, in der Illustrierten, im Verein. Tests im Internet, Tests auf CD-ROM und Tests am Telefon. Nicht genug. Sie wollen es auch im Radio. Und Sie bekommen weitere 20 Sekunden.
So, jetzt würde ich gerne das ein bisschen besser verstehen, wie da die Musik geht.
Also, das ist nicht meine eigene Musik. Also die habe ich drunter gelegt. Es gibt ja Intelligenztests in Büchern, die sind nun mal stumm. Um überhaupt auch klarzumachen, dass es ein Intelligenztest ist oder was ist der Sound von Intelligenztests, habe ich mich da ein bisschen an diese Fernsehshows angelehnt quasi, wo man dann eben so und so viel Zeit hat, um die Frage zu beantworten. Also ich wollte es einfach noch so ein bisschen zuspitzen. Intelligenztests haben ja auch immer was mit Zeit zu tun. Man darf die Fragen eigentlich immer nur in einer bestimmten Zeit beantworten. Wenn man sich ein halbes Jahr Zeit lässt, dann kann fast jeder alle Fragen beantworten.
Wobei ja es auch eine Passage gibt, wo jemand erklärt, dass also dieser Zeitfaktor auch was Problematisches ist. Also ob tatsächlich unter Zeitdruck sozusagen sich Intelligenz messen lässt oder.
Ja, und genau das ist ja auch ein Aspekt dieser Musik. Die macht den Zeitdruck klar, weil die auch sowas Nervöses hat. Also natürlich in dem Moment, wo man sich dann so einer Frage stellen muss, da wird man ja auch nervös.
Also ich habe ja den Eindruck, dass es dauernd wechselt zwischen so einer ja fast seriösen wissenschaftlichen Analyse oder einer sehr präzisen Überlegung, was da eigentlich passiert in diesen Intelligenztests. Und dann kommen wieder Szenen wie diese.
Also mein Gehirn ist relativ klein und auch sehr hart.
Am Anfang war es so faustgroß.
Ich habe es mir erst mal angeguckt, mein Gehirn, und es war viel fester, als ich gedacht habe. Ich dachte, es wäre mehr so weich wie Innereien, aber es war ganz klein und fest, wie ein Pfirsichkern.
Wie eine gezüchtete kalifornische Walnuss.
Davon gibt es 7 Passagen in diesem Stück.
Ja, das war schön. Also das hat Spaß gemacht und das müsste man eigentlich viel öfter machen. Ich wollte eben eine bildlichere Sprache auch haben und es gibt eben diese Leute, die alles Mögliche tun, um ihre Intelligenz zu trainieren. Und ich dachte, wie kann man das eben plastisch darstellen? Und ich habe dann zufällig in so Spielzeugläden, so in so Blisterpackungen, so kleine Gehirne gefunden. Die waren nur so groß wie eine Walnuss und das ist für Kinder. Und wenn man die 2 Tage in Wasser legt, dann werden die eben größer. Ich habe einfach jedem so ein Ding gegeben und hab gesagt, das ist dein Gehirn. Ich habe denen nicht gesagt, dass man es in Wasser legen muss. Ich habe diese Anleitung weggelassen. Ich habe gesagt, dies ist dein Gehirn. Ich komme in 2 Tagen wieder, versuch es zum Wachsen zu bringen. Und das haben die dann gemacht. Und auf diese Weise kamen diese absurden O-Töne zustande, weil die Menschen einfach was in der Hand hatten. Weil es einen Prozess gegeben hat, ne? Weil es wirklich so eine Veränderung gegeben hat. Und Prozess ist immer interessanter, Veränderung ist immer interessanter als Resultat. Und so konnte jeder eben auf seine Weise diesen Prozess beschreiben und die hatten das Teil eben noch in der Hand und dann spricht man auch viel freier. Und die einzige Anleitung war eben, der einzige Trick war, dass ich denen immer gesagt habe, sag jetzt nicht das Ding da, sondern sag einfach mein Gehirn. Und das hat dann diesen Dreh ausgemacht.
Schöne Idee. Ja, das verstärkt aber doch diesen Eindruck, wir haben es hier nicht mit einem Documentary über Intelligenztests zu tun, sondern also das Testen von Intelligenztests, sondern wir haben es hier eigentlich mit einer surrealen Übersteigerung eines ziemlich irrsinnigen Unterfangens zu tun, oder?
Ja.
Dann noch so ein anderes Moment, wo ich gedacht habe, es gibt da so einen Hinweis auf den Zusammenhang von Intelligenztest und faschistischer Vererbungslehre oder Eugenikpolitik. Das wird so am Rande erwähnt.
Ja, das ist natürlich auch ein Riesenfeld. Das könnte ich jetzt hier nicht umfassend abhandeln. Aber das spielt auch damit rein, dass natürlich Intelligenztests quasi benutzt werden, um Leute auch zu manipulieren und um ihnen irgendwie was anzuhängen. Und es ist ja massiv für politische Zwecke auch missbraucht worden. Das ist so heutzutage natürlich nicht mehr. Und ich würde sogar gar nicht den Sinn und Nutzen von Intelligenztests völlig abstreiten. Es gibt Situationen, wo das durchaus seinen Sinn hat, aber das wird natürlich, so wie das in der Alltagswelt oft einfach kolportiert wird oder benutzt wird, dreht es sich eben um und da passieren dann eben ganz andere Sachen. Ich habe ja so einen Bewerbungstrainer auch drin gehabt in dieser Sendung und der hat irgendwann mal gesagt, wer wirklich was zu sagen hat in unserem Land oder überhaupt, der lässt testen. Und der macht keine Tests. Und diesen Satz fand ich eigentlich sehr bezeichnend. Also der bringt eigentlich auf den Punkt, dass es eben was scheinbar völlig Objektives da eben auch leicht als Machtinstrument benutzt werden kann.
Dieser Subtext wird ja auch nicht explizit. Aber nachdem ich das Ganze gehört habe, könnte ich denken, Donnerwetter, auch an dieser Stelle bin ich leicht ein Opfer von Manipulation. Also es lässt es ja eigentlich offen. Was Sie jetzt sagen, ist wie das Verraten eines Geheimdokuments.
Genau. Ja, ich dürfte das eigentlich alles hier gar nicht erzählen, weil ich ja, das ist quasi mein Berufsrisiko. Versteht der Hörer das oder nicht? Oder was heißt verstehen? Manchmal ist es vielleicht auch einfach erfahren. Erfährt er das in dieser Sendung? Kriegt er es mit oder nicht? Das ist ein Berufsrisiko, was ich immer wieder eingehen möchte.
Wir hören zum Schluss noch ein Stück, wo ich denn denke, jetzt fällt sie aber ganz aus der Rolle.
Außerirdische landen in ihrer Küche und stellen ihnen diese Frage. Würdest du mich heiraten und jede künftige Liebesbeziehung aufgeben? Sie sind alleinstehend und der Außerirdische ist freundlich, intelligent und liebevoll. Das Gute an einer solchen Beziehung wäre, dass sie eine unglaublich sinnliche Erregung verspüren, sobald der Außerirdische sie berührt und dabei in wunderbare neue Denkbereiche vorstoßen. Der Nachteil wäre, dass der Außerirdische ein wandelnder Schwamm ist, der in einem mit Methan angereicherten Gezeitenpool leben muss. Sollten Sie ihn heiraten, müssten Sie ihn in einem Aquarium halten.
Wenn du mir eine ehrliche Antwort gibst, sagt der Außerirdische, verrate ich dir, ob wir real sind oder nur eine Halluzination der abnormen elektrischen Aktivität in den Schläfenlappen deines Gehirns.
Aber, sagen viele, brauchen wir IQ-Tests nicht für Einstellungsverfahren? Ein bisschen sagen sie ja doch aus und Schulnoten sind auch nicht immer das Wahre.
Ich würde keinesfalls IQ-Tests verwenden. Ich halte das für eine Art von Image- oder Selbstschädigung, die man einem Unternehmen damit antut, weil ich denke, Kandidaten, die sich bewerben oder auch Mitarbeiter, die eben aufsteigen wollen im Unternehmen, werden durch solche Testverfahren verletzt, gedemütigt. Man wird ihnen einfach nicht gerecht. Worauf ich hinaus will, ist, dass so wie ich mit Bewerbern umgehe, das könnten ja auch Kunden sein. Und wenn eben ich als Waschmaschinenhersteller junge Kunden verprelle, weil die sich für mein Unternehmen interessieren, gerne einen Ausbildungsplatz haben, ja, dann später, wenn sie Familienmitglieder, Väter, Mütter sind, nicht meine Waschmaschinen kaufen oder nicht bei mir in dem Hamburger sympathischen, finde ich prima, Versand eben Ware bestellen.
Also das ist ja ein unglaublicher Sprung von einer surrealen Welt zu Erklärungen, zu O-Ton, wo jemand sagt, warum man das für ziemlich blödsinnig oder falsch hält. Das ist ja die Endpassage des Stückes. Was wird da zusammengedrängt oder zusammengezwängt, habe ich manchmal den Eindruck.
Naja, die Perspektive des Einzelnen, wenn er den Intelligenztest mitmacht. Und das ist ja das, was ich nochmal so in den Vordergrund rücken wollte. Also diese Erfahrung, also macht das einfach so mit. Man denkt, das hat alles, die wissen schon, was sie tun. Man füllt schnell mal so einen Test aus und denkt, das ist alles objektiv oder so. Aber dieser andere Mensch, der da gesprochen hat, also da war ich sehr beglückt, als ich den gefunden hatte. Ich glaube, der hat genau eben auch dieses Gefühl, was ich da oft hatte, das hat der sehr auf den Punkt gebracht. Das wird instrumentalisiert und einfach, dass man Menschen solche Tests machen lässt in bestimmten Situationen, das ist schon eine Art von, ja, Demütigung manchmal, egal wie gut jetzt der Test sein kann, aber dass man dadurch diesen Machtfall sozusagen demonstriert, ich bin derjenige, der und ich teste das und ich bestimme die Kriterien und ich bestimme, ob du jetzt gut oder schlecht bist, das allein, das hat ja schon bestimmt. Und das hat eben in der Geschichte oft stattgefunden. Und natürlich gibt es Situationen, in denen solche Tests sinnvoll eingesetzt werden können. Und manchen helfen sie sich ja sogar aus anderen Machtsituationen heraus, weil natürlich persönliche Sympathien oder Antipathien, zum Beispiel in der Schule, können ja dadurch sozusagen auch wieder ein bisschen relativiert werden. Also es gibt bestimmt auch genau das Umgekehrte.
Aber steht sozusagen die Geschichte des Außerirdischen, zu der man vielleicht auch noch zwei, drei erläuternde Sätze sagen sollte oder Sie sagen sollten, steht die nicht sehr erratisch neben diesem sehr matter-of-fact-redenden?
Ja, das kann man so sehen. Also diese außerirdischen Tests, die habe ich ja, das sind nicht Texte von mir, sondern da hat sich jemand mal eben den Spaß gemacht oder die Mühe gemacht. Es ist insofern wichtig zu sagen, dass man eben auch mit diesem Material spielen kann, und Intelligenztests sind oft so blöd und immer die gleichen Fragen und immer, was gehört nicht dazu, Pampelmuse oder Pfirsich oder rot, blau, grün und kalt oder so. Und irgendwie hat man ja auch das Gefühl, schreiben ja auch alle, also alle, die unsere Intelligenz testen wollen, schreiben aber im Grunde alle ständig voneinander ab. Das ist dann auch so lächerlich. Steckt nicht irgendwie, also gerade intelligente Leute, gerade wenn man einen Intelligenztest schreibt, kann man da nicht ein bisschen mehr von seiner Intelligenz auch in die Fantasie? Ne.
Aber was soll der Außerirdische an dieser Stelle? Ich meine, das finde ich ja gerade sozusagen diese spannungsreiche Kraft, ja, die da drin steckt, in der Art, wie Antje Vohwinkel Feature macht. Plötzlich taucht der Außerirdische nebenan.
Aber es ist nicht unbedingt der Außerirdische, der auftaucht, sondern es ist der Schöpfer dieses Textes auch. Also, dass jemand sich auch mal die Mühe gemacht hat, sozusagen IQ-Tests als literarisches Genre zu entdecken. Das ist doch toll. Das finde ich so toll. Also, das ist doch jemand jetzt, der sich jetzt mal außerhalb dieses Systems stellt, der jetzt eben nicht blöd so die Fragen befolgt, sondern der sich hinsetzt und einfach neue Fragen erfindet. Das ist doch klasse. Also, das ist eigentlich mein Held. Sozusagen der Sendung, ja. Der sich außerhalb dieses Systems stellt und mit Fantasie damit umgeht. Und ja, das fand ich, mir hat das eigentlich imponiert. Oder das befreit auch so unglaublich, finde ich. Also ich finde das sehr befreiend.
Okay. Auch da meine inzwischen schon fast Standardfrage: Was Neues gelernt übers Feature machen beim Herstellen dieses Features, IQ?
Ja, dass man sehr viel bessere O-Töne bekommt, wenn die Leute was in der Hand haben.